Ho, ho, ho und herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsfolge auf Messerschneide. Mein Name ist Julia Riemenschneider und bei mir zu Besuch ist aktuell mein Bruder
Paul Riemenschneider. Hallo.
Ach,
nein, Felix. Ist natürlich der Felix Riemenschneider. Hallo. Wir haben keine weiteren Geschwister, oder Julia? Jetzt müssen wir ehrlich sein mit unseren Hörerinnen und Hörern.
Nicht, dass ich wüsste, auf jeden Fall.
Ich auch nicht.
Okay, besser ist es.
Keine unschöne Überraschung jetzt in der Weihnachtszeit. Was heißt unschön? Eigentlich wäre es cool, wenn wir noch ein Geschwister hätten, oder?
Nein, da kriegen wir weniger Geschenke.
Ich dachte, das ist das Ziel, dieses Jahr weniger Geschenke zu bekommen. Ja, wenn ich Mama und Papa richtig verstanden habe. Naja, jetzt nicht so viel interner hier ausplaudern.
Genau.
Wir heißen euch auf jeden Fall ganz herzlich willkommen zu dieser wieder mal ganz besonderen weihnachtlichen und winterlichen Episode. Wir frieren hier bei der Julia in der... Was? Luxuswohnung? Nein, in Julias Wohnung, die ist immer gut geheizt, die ist renoviert. Hier ist gute Isolation, nicht so wie bei mir, da friert man immer.
Ja, der arme Felix.
Das stimmt.
Ich bin froh, wenn er hier mal nach Frankfurt kommen kann und sich die Füße ein bisschen aufwärmt.
Wenn er erstmal nach Frankfurt anderthalb Stunden braucht, weil er im Berufsverkehr wieder stand.
Oh Mann, ey.
Naja. Anyways, wir blicken zurück auf das, nicht nur auf das Jahr, diese Folge, wie ihr schon in der Folgenbeschreibung sehen konntet, sondern auch auf die letzte Folge, liebe Julia. Hast du da irgendwelches Feedback bekommen?
Zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ist ja noch gar nicht so lange raus, muss man sagen. Tatsächlich habe ich... Ich glaube, mit gar keinem über diese. Ich war auch gar nicht mehr draußen. Ich war jetzt krank gewesen.
Ja.
Ich habe mit niemandem Kontakt gehabt, ehrlich gesagt. Fällt mir gerade auf.
Ich habe nur das klassische Instagram-Feedback bekommen. Ansonsten habe ich auch nichts bekommen, weil, wie gesagt, wir nehmen jetzt relativ zeitnah nach der letzten Folge auf, weil wir ja natürlich einen pickepackevollen Terminkalender haben und Dienste machen müssen. Auf jeden Fall, genau, da werden wir noch ein bisschen was nachreichen. Und an dieser Stelle können wir jetzt so nicht viel dazu sagen. Wozu wir aber noch ein bisschen was sagen können, ist wieder zu den Breaking News, die noch so in der Welt der Medizin passiert sind. Und zwar schockierend, ganz an erster Stelle wieder mal zu nennen, die Krankenkassen haben ein dickes, fettes Defizit eingefahren. Und zwar wurde da im Deutschen Ärzteblatt von insgesamt 3,7 Milliarden Euro berichtet, die die gesetzlichen Krankenkassen in den ersten 9 Monaten des laufenden Jahres minus gemacht haben. Das fand ich schon extrem, muss ich sagen. Und das Interessante daran ist, dass die jetzt durch diese hohe Last, die sie da tragen müssen, unter so eine Mindestreserve fallen. Und zwar die Krankenkassen spielen ja immer Geld ein, aber da sie jetzt halt viel Geld nachzahlen müssen, fallen die unter die gesetzlich vorgegebene Mindestreserve, die insgesamt irgendwie 0,2 Monatsausgaben entspricht, die die Krankenkassen da immer leisten. Weswegen jetzt wieder damit gerechnet wird, dass die Beiträge steigen.
Juhu!
Was ich auch ganz interessant fand, was da noch ein bisschen drin stand, ist, wofür denn die ganzen Kosten so gestiegen sind. Und da stand auf Platz 1 einfach nur mal so nice to know. Die Krankenhausbehandlungen sind in den ersten 9 Monaten des Jahres um knapp 8% teurer geworden, was sich auf 5,5 Milliarden Euro beläuft. Und wenn ich mir überlege, dass die Krankenhausreform diesen Transferfonds von 50 Milliarden nur zur Verfügung stellt, ja über 5 Jahre oder so, und in 9 Monaten allein die Kosten um 5 Milliarden gestiegen sind, ne, das wird ja jetzt nicht, egal ob da Krankenhäuser geschlossen werden oder nicht, dann habe ich mir wieder gedacht, Alter, 50 Milliarden ist so viel zu wenig, das ist geisteskrank. Naja gut, das nur zu nennen. Und wen es interessiert, wir werden es ja verlinken, dann kann man sich mal angucken, wo sonst noch so die Kosten gestiegen sind, aber das ist auf jeden Fall für mich hervorgestochen. Und ja, Julia, was hast du noch so in den News gelesen?
Genau, nochmal in Bezug auf unsere letzte Folge zum Thema häusliche Gewalt gab es auch Neuigkeiten aus dem Bundestag. Da ging es nämlich um das Gewalthilfegesetz, was wir auch erwähnt hatten. Und da gab es jetzt die erste Lesung tatsächlich am 6.12.2024, wo es eben um die Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen geht. Es wurde über eine Stunde lang debattiert. Es ging vor allem auch darum, dass eben die Forderungen der Istanbul-Konvention umgesetzt werden sollen, was zum Teil beinhaltet, dass eben die Frauenhausplätze ja mehr subventioniert werden müssen und auch flächendeckend etabliert werden und dass das eben auch einen Rechtsanspruch der Frauen gegenüber geben soll. Genau, gab viel Gegenwind auch von der Opposition und man geht nicht davon aus, dass es mit der jetzigen Legislaturperiode noch durchkommt, aber finde ich schon mal auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung.
Ich meine, dass die CDU für Gewalt ist, haben wir ja schon in der letzten Folge besprochen. Wer das jetzt noch nicht gehört hat, sollte sich jetzt die Folge anhören. Da wird es in einen Kontext noch gesetzt für euch. Ansonsten ist es wie ein kleiner Spoiler für die letzte Folge.
Sehr gut.
Was auch im Bundestag noch besprochen wurde, ist ein neuer Vorstoß für die Widerspruchsregelung, nämlich die gute alte Organspende wurde wieder aufs Tableau gebracht. Ich glaube, wir hatten es auch bei der damaligen Folge schon mal kurz gesagt, dass es da wieder eine Initiative gibt. Zumindest war es bei uns in der Recherche aufgefallen und jetzt war es soweit. 220 der 733 Abgeordneten hatten diesen Antrag unterstützt, unter anderem auch unser aktueller noch Bundeskanzler Olaf Scholz und unser aktueller noch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Und da sollte halt wieder, wie gesagt, die Widerspruchsregelung wird jetzt wieder neu verhandelt. Die Punkte sind ja klar. Es sind immer noch 8.500 Menschen jedes Jahr auf der Warteliste in Deutschland. Wir sind EU-weit eins der Länder mit den schlechtesten Organspenderaten beziehungsweise auch spenderwilligen Menschen. Demgegenüber steht natürlich eine große Gruppe an Abgeordneten, die, was ich nicht wusste, eine Studie vorgelegt haben vom Max-Planck-Institut, die sich Länder angeschaut haben, wo die Widerspruchsregelung eingeführt wurde, also von der Zustimmungsregelung, die wir in Deutschland haben, auf die Widerspruchsregelung umgestellt wurde. Das waren Länder Argentinien, Chile, Schweden, Uruguay, Wales und da führte der Wechsel nicht zu einer wesentlichen Erhöhung der Organspenderaten. Das ist ein bisschen auch das, was wir aufgegriffen haben mit dem Fall in Spanien, die ja so sehr hohe Raten in der EU haben, wo man ja auch gesagt hat, dass es daran liegt, dass die so gute Center haben oder Zentren, die das halt die Organspenden oder die Transplantationen durchführen und dass es halt auch viel an der Informationspolitik und so weiter und der Qualifikation vor Ort liegt.
Ja.
Das kann ich nicht beurteilen, da hänge ich nicht genug drin, aber ich glaube trotzdem immer noch, dass die Widerspruchslösung eine bessere Lösung ist als die aktuelle.
Ja, also wir hatten das ja auch auf der Sitzung vom Marburger Bund besprochen, wo ja auch ein Antrag verabschiedet wurde, wo es ja auch darum ging, dass eben diese Widerspruchsregelung prinzipiell eingeführt werden soll. Und ich glaube schon, dass es eine gewisse Awareness einfach bei den Menschen auch wieder schafft und man sich auch eher mit dem Thema auseinandersetzt. Und ich glaube, das ist das, was halt in Deutschland häufig fehlt. Ne? Also, dass man dann immer erst drüber nachdenkt, wenn es soweit ist und dass es dann halt den Menschen extrem schwerfällt, sowohl auch aus ärztlicher Sicht als auch von Angehörigen zum Beispiel, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wenn man halt jetzt eher vor vollendete Tatsachen gestellt wird und gesagt wird, okay, deine Organe werden gespendet, komme, was da wolle, und du musst halt widersprechen, dann ist ja Aktionismus gefragt und dann setzt du dich mehr damit auseinander. Ja,
das kann gut sein. Also ich freue mich, wenn es kommt und wenn nicht. Also diese Legislaturperiode wird es wohl eh nicht mehr entschieden, weil das muss jetzt nochmal zweite, dritte Lesung und sowas, wie bei deinem Gesetz ja im Endeffekt auch, was du gerade vorgestellt hast. Das wird nichts mehr. Aber wir hoffen, dass das Thema akut bleibt und in die nächste Legislaturperiode auch noch eine Rolle spielen wird.
Spicy.
Genau. Was wird jetzt eine Rolle spielen, liebe Julia?
Yeah, wir kommen jetzt zu unserem Weihnachtsspezial und zwar haben wir uns was Schönes überlegt, beziehungsweise eigentlich hat Felix den Stein ins Rollen gebracht und zwar hat Felix mich gefragt, ob ich eigentlich immer was spende und das glaube ich geht ja vielen Menschen so, dass sie sich am Ende des Jahres nochmal überlegen, okay, wie kann ich nochmal ein bisschen was Gutes tun und genau. Tatsächlich haben wir uns zusammen überlegt dann, dass wir vom Podcast aus gerne eine Spende dieses Jahr etablieren möchten.
Ja.
Und das verknüpfen wir dann noch mit einem kleinen Jahresrückblick zu den Folgen, die wir so aufgenommen haben und werden uns ein wenig quizzen. Felix kann ja vielleicht einmal noch die Spielregeln erklären hierzu.
Genau, wir haben ja auch ein bisschen immer das Bedürfnis, uns nochmal ein bisschen zurückzublicken am Ende des Jahres. Und da haben wir gedacht, das machen wir einfach mit euch zusammen und schauen uns nochmal ganz kurz jede einzelne Folge an, die jetzt dieses Jahr erschienen ist. Und es ist so, wir werden eine Spendensumme jetzt erstmal von 200 Euro haben, die wir spenden wollen. Und die Julia und ich, wir fragen uns jetzt gegenseitig, abwechselnd zu den einzelnen Folgen, wie sie halt chronologisch erschienen sind, eine Frage. Das heißt, ich werde anfangen mit der ersten Folge des Jahres, werde der Julia dann zu der Folge oder um die Folge drumherum. Ihr werdet ja sehen, was dann so für Fragen kommen. Wir wissen es ja selber noch nicht. Was fragen? Die Julia hat dann die Chance, diese Frage richtig zu beantworten und würde dann damit meinen Spendenbetrag sozusagen erhöhen und ihren eigenen erniedrigen. Das heißt, wenn die Julia die erste Frage richtig beantwortet, wird ihre Spendensumme erniedrigt auf 90 Euro, meine steigt auf 110 Euro und so geht es dann immer weiter. Außerdem habt ihr danach dann ein besseres Gefühl dafür, wer sich ja eigentlich besser mit dem Podcast auskennt und hier mehr Herzblut reinsteckt. Nein, ich finde es eine schöne Sache, sich jetzt mal ein bisschen zu besinnen, was man denn eigentlich so hier gemacht hat dieses Jahr. Und das machen wir mit euch zusammen. Wir haben auch schon einen Spendenzweck ausgesucht, Julia. Das ist, an welche Stiftung wollen wir das Geld spenden?
Genau, die Robert-Enke-Stiftung hat Felix vorgeschlagen, fand ich eine gute Idee. Wer ihn nicht kennt, Robert Enke war ein Fußballspieler, der leider aufgrund seiner Grunderkrankung, nämlich Depressionen, sich vor vielen Jahren mittlerweile das Leben genommen hat.
2009.
Genau. Also 15 Jahre, habe ich doch richtig im Kopf gehabt. Und ja, uns ist dieses Thema ja auch nach wie vor, also gerade Suizid, und wir hatten ja auch eine Folge darüber gemacht, ein wichtiges Thema, eine wichtige Angelegenheit, und deswegen möchten wir da auch genau Organisationen, die sich damit auseinandersetzen, unterstützen.
Genau, die setzen sich im Endeffekt halt für eine bessere Awareness halt in diesem Bereich ein, und die Vorsitzende ist auch von der Stiftung immer noch seine ehemalige Frau, die dieser Stiftung halt vorsteht, und ich fand das eine gute Sache. Und ich habe leider auch nichts gefunden, muss ich sagen, was ich explizit für Ärzte oder medizinisches Personal richte, sonst hätte ich das natürlich lieber genommen, aber ich denke, Robert-Enke-Stiftung ist jedem Begriff und ein schönes Spendenziel. So, wenn du sonst nichts mehr hinzuzufügen hast, dann fangen wir doch mal mit unserer ersten Folge an.
Ich bin ganz aufgeregt.
Es ging los am 19. Januar mit der Folge 19, Tabuthema Suizid. Wir haben es ja eben schon gesagt, ein Thema, was uns bis heute ganz besonders am Herzen liegt, und es gab ja damals leider einen besonderen Anlass, warum wir uns dann dafür entschieden haben, auch diese Folge dann an dem Zeitpunkt zu machen, und in dem Zusammenhang fiel mir persönlich auch die Folge vorzubereiten sehr schwer, weil das Thema ja für uns damals ganz aktuell war mit dem Trauerfall in der Klinik, wo wir damals gearbeitet haben, und wir sind ja beide auch zu dem Thema dann nochmal im weitesten Sinne mit der psychischen Belastung im Krankenhaus von einer Zeitung, von der großen Sonntagszeitung befragt worden. Bei der Julia Wurz war es ja ein öffentliches Interview, bei mir werdet ihr es nicht gemerkt haben. Es war nämlich anonym, aber ich habe mich dazu auch geäußert. Vielleicht hat es der eine oder andere von euch gelesen. Und ich war ja damals auch auf der Beerdigung von dem ehemaligen Kollegen von uns. Und wie gesagt, es war ein Thema, was mich immer noch bis zum heutigen Tag begleitet und beschäftigt. Und wir wollen jetzt aber an der Stelle umschwenken und uns mal die Frage angucken, die ich für die Julia rausgesucht habe. Liebe Julia, kannst du dich denn noch an die Genfer Konvention erinnern, die wir damals besprochen haben? Das ist ja so ein bisschen der Grundstein, der weiterentwickelte Hippokratische Eid. Mhm. Mir geht es jetzt nicht genau um du musst jetzt nicht zitieren können, was da drin steht, wie ein Gedicht, was du in der Schule auswendig gelernt hast, aber deine Frage lautet, was kannst du dich noch an die Genfer Konvention erinnern und was da drin steht ungefähr?
Ja, im Groben geht es ja, glaube ich, darum, dass man selber nur gut Menschen behandeln kann, wenn es einem selber auch gut geht.
Genau.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das, was man, und deswegen, diese Frage soll gleichzeitig auch eine Message an euch sein. Also ich werde das jetzt mal als richtigen Punkt. Sehr gut. Und wie gesagt, das ist wichtig für euch alle da draußen, und ich werde es jetzt nochmal kurz vorlesen. Ich werde auf meine eigene Gesundheit, mein Wohlergehen und meine Fähigkeiten achten, um eine Behandlung auf höchstem Niveau leisten zu können. Das heißt, wenn es euch nicht gut geht, dann entweder sucht euch Hilfe, jemand, mit dem ihr drüber reden könnt, oder wie gesagt, entzieht euch der Situation, mutet euch nicht noch mehr Arbeit zu oder wie auch immer, aber achtet zuallererst auf euch, und wie gesagt, das ist für mich persönlich wichtig und sollte hier dann nochmal die Take-Home-Message sein. Also, der erste Punkt geht an die Julia. Sie hat sich natürlich hier perfekt erinnern können, weil sie auch einfach die Podcast-Streberin von uns zwei ist. Und jetzt einen Spendenstand von, einfach nur mal beispielsweise nochmal genannt, 110 Euro für mich, Julia aktuell 90.
Yeah. Bist du ready für deine Frage?
Ja, ich habe mich schon Angst vor, dass ich wieder was wie Bananen sagen muss oder was damals war mit den
Bananen?
Ja, bei den irgendwelches Vitamin, was enthält so und so viele Vitamine?
Ach so, das war auch ein ganz tolles Quiz gewesen.
Ein Highlight.
Das war ja furchtbar. Ja, also in der Folge 20 zunächst ging es um die Gesundheitsanwendung, ne? Und da haben wir euch verschiedene Apps präsentiert, die ja im heutigen Raum kursieren und von der BfArM eben zur Verschreibung akzeptiert wurden. Und ja, war ein sehr interessantes Interview auch gewesen. Da haben wir, glaube ich, beide auch richtig viel dazu gelernt. Vor allem, weil ich dieses Thema auch überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte, dass es wirklich per Rezept verordnete Gesundheitsanwendungen gibt, mit denen man zum Beispiel Depressionen bekämpfen kann, Rauchentwöhnungen machen kann. Genau, ich glaube, du hattest ja auch so eine
Knieschmerzen-App
vorgestellt.
Ich habe letztens auch jemanden getroffen, dem die verschrieben wurde.
Wow.
Hat nicht geholfen.
Verdammt. Ja, aber da freue ich mich auch jedes Mal, wenn ich davon höre und mitbekomme, dass es ja anscheinend doch eigentlich einen regen Anklang so gefunden hat. Die Überleitung zu meiner Frage. Damals hatten wir berichtet, dass von der BfArM insgesamt 47 Apps zugelassen wurden, um eben verschrieben zu werden.
Ja.
Ich frage jetzt keine genaue Zahl. Ist eine einfache Einstiegsfrage. sind es seit dem Anfang des Jahres mehr oder weniger Apps geworden, die die BfArM zugelassen hat?
Dieses Jahr. Mhm. Ja, mehr.
Das ist richtig. Und weißt du, wie viele es mittlerweile sind?
Über 50.
Das ist auch richtig.
52.
56.
Ja.
Also die Tendenz steigend. Ich finde das eine schöne Entwicklung. Das war wirklich auch eine Folge, die mir echt Spaß gemacht hat, ja, muss ich sagen. Einfach auch zu sehen, dass es da wirklich einen Fortschritt hier in Deutschland gibt, ne, dass man solche Gesundheitsanwendungen eben etabliert hat.
Und liebe Grüße auch nochmal an die liebe Charlotte de Temple, die uns damals ein tolles Interview gegeben hat. Finde ich auch immer noch was, wovon ich auch gerne erzähle, muss ich sagen.
Das stimmt.
Dass wir die kennen, diese aufstrebende junge Ärztin.
Vielen Dank.
Dann gingst du auch schon weiter mit dem nächsten Interview in Folge 21, die am 8. Februar 2024 erschienen ist mit dem dramatischen Titel Hebammen aus dem Bauch mitten ins Herz. Da haben wir uns wirklich, sag ich mal, einen intellektuellen Erguss geleistet mit diesem Titel. Das bin ich, kommen auch noch einige andere gute Titel. Wir hatten auf jeden Fall ein Interview mit der Hebamme Josephine, die in einem Maximalversorger in unserer Heimatstadt arbeitet, in Darmstadt. Und sie hat uns einen guten Einblick, finde ich, in die Arbeit der Hebammen gegeben. Eins der wenigen Interviews, was ich geführt habe, Julia, sonst bist du ja eigentlich unsere rasende Reporterin. Und ich habe auch nochmal der lieben Josephine geschrieben, wie sich denn die Situation entwickelt hat. Wir haben ja damals auch gesprochen und gesagt, dass die damalige Bundesregierung, die jetzt ja gescheitert ist, die Ampel, sich zum Ziel gesetzt hat, eine 1:1 Betreuung zu leisten. Und dann habe ich halt jetzt einfach mal gefragt, es ist ja fast ein Jahr rum, ob sich denn was verbessert hat. Und hat sie gesagt, es hat sich nichts verbessert und es ist noch schlimmer geworden. Das war die Äußerung. Ich habe erst gefragt. Ich habe nicht gefragt, ob sie eine Sprachnachricht aufnimmt, aber ich habe ihr bei WhatsApp geschrieben. Und genau, also für die Hebamme hat sich anscheinend zumindest in dieser Situation nichts geändert, aber wir hoffen natürlich auch da, dass es sich verbessern wird. Julia, wir haben uns ja damals auch ein paar Fragen gestellt im Rahmen der Recherche dieser Folge. Mhm. Und da habe ich auch im weiteren Sinne noch was dazugelernt. Und zwar haben wir uns ja gefragt, wie denn die männlichen Hebammen genannt werden. Kannst du dich noch dran erinnern?
Oh ja, da hatten wir nochmal Feedback bekommen auch, genau, ne, von einer Hörerin. Dass wir es falsch gesagt hatten.
Ja. Und wie war denn damals der Name, den wir genannt haben?
Boah, kein Plan. Hebammer? Wahrscheinlich nicht.
Nee, also mittlerweile ist ja so, dass seit 2020, seitdem die Ausbildung reformiert wurde, alle Hebammen genannt werden. Genau. Egal ob männlich oder weiblich. Ja. Aber der Name davor war Entbindungspfleger. Mm. Und deswegen gibt es jetzt für die Julia einen Minuspunkt.
Nicht schlimm.
Damit ist der Spendenstand. Jetzt warst du mit nämlich 110 Euro und ich 20 Euro, weil ich habe die Frage davor
auch mitgerechnet gerade
richtig beantwortet.
Okay, der Folge hat sich direkt ein ähnliches Thema angeschlossen, nämlich in der Geburtsklinik das Interview mit Autor Dr. Richard Krüger. Fand ich auch eine sehr spannende Erfahrung und das muss ich sagen, da habe ich mich auch wirklich gerne drauf vorbereitet. Da hatten wir vorab schon eine Leseprobe bekommen, beziehungsweise eigentlich das fertige Manuskript. Ganz liebe Grüße an Richard auch an der Stelle nochmal. Und ja, haben wir nochmal einen Einblick auch aus ärztlicher Sicht bekommen, was denn wichtig ist zu kommunizieren mit den werdenden Eltern, worauf sie sich einlassen müssen, nochmal ein bisschen die Realität auch geschildert, um sie auf das Geburtserlebnis eben gut vorzubereiten. Große Leseempfehlung, glaube ich, auch nochmal an dieser Stelle. Wir haben selbst ja ein Exemplar zugeschickt bekommen.
War auch letztens wieder in der Buchhandlung in Österreich, da habe ich es nicht gefunden, muss ich sagen. Da waren ganz viele Babyratgeber, ich weiß nicht, ob ich in der falschen Abteilung war, aber ich habe geguckt und wollte eigentlich ein Foto machen und es dann schicken oder vielleicht bei Insta posten.
War ausverkauft wahrscheinlich.
Wahrscheinlich war es ausverkauft, aber ich habe es nicht gesehen. Bin ich ein bisschen traurig gewesen.
Ja, ich habe mich heute auf jeden Fall, als ich mir die Frage überlegt habe, nochmal ein bisschen in dem Thema verloren und habe dann wieder so eine Sache gehabt, wo ich mir so dachte, das hätte ich damals auf jeden Fall falsch angekreuzt, wenn es eine Frage gewesen wäre im Studium. Und zwar, was ist genau mit einer ambulanten Geburt gemeint?
Was mit einer ambulanten Geburt gemeint ist? Ja, dass man nach der Geburt wieder nach Hause geht.
Und wo ist die Geburt?
Im Krankenhaus.
Ja.
Ja.
Genau. Okay, das ist richtig. Also Punkt für dich. Aber ich dachte die ganze Zeit, eine ambulante Geburt ist eine Hausgeburt einfach. Ist es aber auf jeden Fall nicht. Da gab es nämlich auch nochmal ein sehr interessantes Instagram-Reel vom Richard auf seiner Instagram-Seite in der Geburtsklinik, wo er genau das nochmal erläutert hat, was eine ambulante Geburt bedeutet und wie man, wie die letztendlich umgesetzt wird, wenn man das wünscht.
Ja. Danke, Julia, für diese einfache Frage.
Gerne.
Also, aber auch da muss ich sagen, ich habe ja jetzt viele Freunde, die auch so Kinder kriegen. Ich empfehle immer das Buch weiter, Richard. Also wenn es eine Gewinnbeteiligung irgendwann gibt, wir sind da. Wir machen Werbung.
Und ich habe auch gesehen, das hat mich sehr gefreut, muss ich auch nochmal sagen an der Stelle, dass wir auch auf seiner Instagram-Seite fest verlinkt sind auch im Podcast.
Das habe ich auch gesehen. Ja. Aber er hat ja mittlerweile auch sehr viele Interviews
gegeben. Ja, voll. Aber man muss sagen,
er hat es richtig gemacht.
Ja, er hat alles richtig gemacht. Ja. Und wir waren aber einer der Ersten.
Wir waren die Ersten, glaube ich.
Ja.
Aber wir hatten auch die größten technischen Schwierigkeiten wieder.
Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, ist ein Prozess.
Genau, es ist ein Prozess. Und es ist ein Hobby hier. Hallo im unserem Hobby-Podcast. So, dann ging es weiter am 7. März mit Lauterbachs Vision, mehr als nur Krankenhausreform. Ich finde, rückblickend, auch als ich mir das nochmal durchgeguckt habe, eine unserer kompliziertesten Folgen. Und das war auch ein Thema, wo ich ein bisschen Probleme hatte damals bei der Recherche, muss ich ehrlich sagen, weil es doch dann sehr unübersichtlich war, beziehungsweise wir uns viele oder damit mit vielen von diesen ganzen Gesetzesvorhaben noch nicht so auseinandergesetzt hatten zum damaligen Zeitpunkt und sich dann auch durch diese Folge erst so ein bisschen das Bigger Picture erschlossen hat, was der Herr Lauterbach sich so überlegt hat, überhaupt mit dem, sag ich mal, ganzen Reformgedöns, was wir jetzt auch so das Jahr über begleitet haben. Und ich fand auch immer noch die Gesundheitskioske eine schöne Idee, muss ich an der Stelle nochmal sagen. Die hat ja leider die FDP, glaube ich, über die Klinge springen lassen, aber jetzt muss man immer schauen, wie es weitergeht. Und was mir auch aufgefallen ist, oder woran ich mich erinnert habe, wir haben zum damaligen Zeitpunkt, als dann auch andere große Podcasts das erste Mal über die Krankenhausreform berichtet haben, deswegen haben wir die Folge gemacht, ganz schön auch ein bisschen, oder waren wir ganz schön auf Krawall gebürstet und da haben wir auch ins Forum von der Lage der Nation geschrieben, kannst du dich noch dran erinnern?
Oh ja,
und
das war ein ganz trauriger Moment.
Ja, und wir haben damals auch eine Folge aufgezeichnet, die nie erschienen ist.
Ja. Oh Gott, das war so schlimm.
Wir können jetzt den Titel nennen. Also wir haben sie damals überlegt, ja, wir wollen aus assistenzärztlicher Sicht mal auf diese Äußerung von der Lage der Nation eingehen, die damals die Krankenhausreform vorgestellt haben. Und die Folge ist auch misslungen. Da war ich im Urlaub und du warst hier und das war zu später Stunde aufgezeichnet und am Ende haben wir das nie veröffentlicht, weil das nicht gute Qualität war und nicht unserem, in Anführungszeichen, Standard entspricht. Aber das war auf jeden Fall so ein bisschen eine Background-Geschichte noch zu dem ganzen Zeitraum, in dem wir uns da befinden. Jetzt kommen wir aber mal zur Frage. Und zwar, Julia, wir haben ja 14 Gesetzesentwürfe damals vorgestellt, die wir besprochen haben. Und ich weiß jetzt nicht zu hochhängen, aber ich habe mir überlegt, kannst du dich vielleicht noch an drei Gesetze erinnern? Also muss nicht den genauen Titel, aber Gesetzesvorhaben so ganz ungefähr.
Das ist echt blöde Fragen, muss ich sagen. Also doch,
ich habe sonst noch eine Alternativfrage.
Nein, ist alles gut. Also es gab auf jeden Fall, also ich weiß nicht mehr, wie die Gesetze im Ganzen hießen, aber es ging auf jeden Fall einmal um Forschung, wie die verbessert werden soll.
Ja.
Dann um Digitalisierung.
Da gab es mehrere Gesetze, ja.
Und dann ging es auch um, hatten wir da auch im Detail noch so das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz und sowas vorgestellt? Ich glaube schon.
Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, was meinst du damit genau?
Naja, das ist ja letztendlich die Krankenhausreform.
Ja, die haben wir genannt, ja.
Ja.
Ja gut, dann wenn wir das zählen lassen, würde ich dir die Punkte geben. Andere Gesetze, nur um es nochmal zu nennen, du hättest die Punkte auch deutlich einfacher haben können, nämlich das Krankenhaustransparenzgesetz, da haben wir auch viel drüber geredet,
stimmt,
mit dem Atlas und sowas.
Oh Gott,
dann das Cannabisgesetz, das hatten wir zwar auch nochmal eine eigene Folge, aber haben wir da auch nochmal genannt.
Ja.
Dann das Gesetz zur Stärkung der hochschulischen Pflegeausbildung.
Ja.
Das wurde ja auch, ist ja auch gekommen. Dann ein Digitalgesetz, das DigiG.
Ja.
Und du meintest dann am Ende noch, das ist eins, was ganz unten
ganz
stand.
Unten, das hat mir noch angerissen auch. Das war, glaube ich, im Zuge auch mit den elektronischen Patientenakten und sowas, dass man da so Schnittstellen schaffen soll.
Ich weiß, was du meinst, aber ich suche gerade nochmal explizit den Ausdruck.
Hm.
Auf jeden Fall, was es auch noch gab, ist dann halt das die Verbesserung der Notfallversorgung. Notfallversorgungsgesetz auch genannt.
Mhm.
Und da gab es ja auch ein zweites Gesetz zur Verbesserung der Notfallversorgung, Medizinregistergesetz. Errichtung der digitalen Gesundheitsagentur. Ah, ich weiß nicht, ob das Gesetz dann erst wirklich später dazu kam, auch mit dem Verbesserung der Forschung. Oder es war irgendwo noch mit dabei. Mhm. Aber ich gebe dir auf jeden Fall den Punkt.
Ja.
Im weitesten Sinne hat sich das in einem der Gesetze wiedergefunden. Und damit hat Julia auch mal wieder was richtig beantwortet.
Juhu.
Also das fand ich auf jeden Fall auch eine Folge, ein bisschen um alles groß und ganz wieder besser zu verstehen. Ich hatte an der Stelle, weil ich schon befürchtet habe, dass Julia sich nicht mehr so gut dran erinnern kann, auch eine Backup-Frage, die möchte ich nur ganz kurz nennen. Wir haben damals ein Interview uns angeguckt von Karl Lauterbach, der bei Sandra Maischberger war.
Ja, ja.
Und da wurde ein Einspieler eingespielt von Markus Söder, der gesagt hat, ja, wenn die Krankenhausreform kommt, dann klagt Bayern dagegen.
Ja, ja.
Da wollte ich dich fragen, wer hat bis heute noch nicht gegen die Krankenhausreform geklagt? Markus Söder, also von daher.
Der wittert jetzt ja eher erstmal seine Chance hier.
So, an der Stelle kommt ein kleiner Einspieler, beziehungsweise wir haben uns noch was überlegt, weil wir wollen ja auch dankbar sein. Es ist jetzt nicht Thanksgiving, aber wir haben so ein paar Mini-Kategorien noch, die wir hier kurz euch vorstellen wollen, beziehungsweise ich habe es genannt, einmal die Little Wins und die Fails des Jahres, weil wir setzen uns ja auch neben dem Podcast ja auch in unserem Krankenhausumfeld immer wieder für Verbesserungen ein oder auch für die Gesellschaft natürlich kämpfen wir. Und dann habe ich hier mal die Fails des Jahres für mich persönlich, was ich versucht habe zu erreichen. Und zwar, ich hatte versucht, für unser Dienstzimmer im Krankenhaus einen PC zu bekommen, dass man halt nachts nicht mal runterlaufen muss, wenn man einfach nur irgendein scheiß Medikament ansetzen will. Und das hat nicht geklappt. Ich habe insgesamt 3 Anträge gestellt, die sind dann immer wieder bei der IT verloren gegangen und jetzt habe ich vor einem Monat den richtigen Antrag eingereicht und dann kam die Antwort, ja, wir dürfen dieses Jahr keine PCs mehr anschaffen, erst wieder nächstes Jahr, ich soll im Januar nochmal wiederkommen. Das hat auf jeden Fall nicht geklappt. Was auch nicht geklappt hat, ich wollte beim Vorsorgeregister, wir sprechen nachher noch über die Betreuungsfolge, wollte ich diese Schnittstelle für das Vorsorgeregister haben für die ZNA, damit man sich mit seinem elektronischen Heilberufeausweis, wie wir gelernt haben, da anmelden kann und die Vorsorgevollmächte von den Patienten angucken kann. Da wurde dann gesagt, nicht jeder hat den elektronischen Heilberufeausweis, obwohl er Pflicht ist. Und das sei zu teuer. Deswegen.
Okay.
Und was ich auch noch nicht im Podcast erzählt habe, mir wurde von einem Arzt, der jetzt aus dem Krankenhaus ausgeschieden ist, weswegen ich es jetzt auch sagen kann, wurden mir Schläge angedroht. Und zwar wurde mir gesagt, ja, der
du hattest es gar nicht erzählt.
Der hat mal wieder ein paar aufs Maul verdient. Ja, wirklich. Das war das ist ein Anästhesist gewesen, der ist auch mit mehreren anderen Leuten aneinander geraten. Ich habe mich dann sowohl bei meinem Chefarzt beschwert, als auch bei dem Chefarzt der Abteilung, wo der halt da gearbeitet hat, aber am Ende des Tages gab es keine Konsequenzen, wie immer.
Ja, ist halt echt traurig einfach nur. Naja, gut, okay. Dann,
fast wieder Even Steven, 110-90.
Dann jetzt etwas Erheiternderes. Und zwar haben wir uns in Folge 24 mit dem dänischen Gesundheitssystem auseinandergesetzt. Ein Vorbild für Deutschland, ? An der Stelle auch nochmal vielen Dank an Camilla, die ja unsere Interviewpartnerin in dieser Folge war. Und als Dänin, die sich mit beiden Gesundheitssystemen auskennt, uns da wirklich großartige Einblicke gegeben hat und uns wirklich Honig ums Maul geschmiert hat. Man kann es nicht anders sagen.
Ja.
Es waren ja wirklich Utopien, die da geschaffen wurden seitdem. Und also wirklich sehr, sehr hörenswerte Folge auch. Ich glaube, da kann man sich mal so ungefähr ein Bild verschaffen, was vielleicht in Deutschland in den nächsten 25 Jahren kommen könnte.
In den nächsten XY 100 Jahren.
Ja, genau. Aber dahingehend meine Frage an dich, Felix. In Dänemark, die sind ja ein bisschen früher dran gewesen, haben wir erfahren, wurde ein Gesetz verabschiedet, was eben die Digitalisierung im Hinblick auf zum Beispiel die elektronische Patientenakte dort in die Wege leiten sollte oder reformieren sollte. Weißt du noch, wann dieses...
2000.
1999.
Ah! Scheiße.
Ja.
Habe ich auch gedacht, es wäre 2000 gewesen.
Nein, 1999. Also es ist nah dran, aber...
Naja, gut.
Knapp daneben ist auch vorbei.
100-100 wieder.
Juhu.
So, und ich glaube, wer die Folge auch gehört hat, ist der Partner von Camilla, der liebe Johannes, weil der wandert jetzt ja mit der Camilla nach Dänemark aus. Von daher.
Vielleicht da noch mal was.
Hat er auch gedacht, ah, das klingt aber ganz schön gut.
Mhm.
Gut, was nicht so gut immer zumindest aussieht, ist das Krankenhausessen. Das war dann Folge 25 am 4. April 2024. All inclusive für 5 Euro. Auch ein sehr catchiger Titel. Da habe ich auch das erste Mal, ich habe ja da mein Krankenhaus dann gewechselt zum März und dann April, einen Monat später, das war ja dann in der Hochphase der Recherche sozusagen, da habe ich das erste Mal auch Kontakt mit meinen lieben Kolleginnen und Kollegen da aufgenommen, die auch so ein bisschen Input gegeben haben, die auch im Podcast gehört haben. Das fand ich sehr sweet damals. Und der Begriff Mystery Meat ist für mich immer noch eins der Worte des Jahres, was wir damals herausgefunden haben. Auf jeden Fall möchte ich an dieser Stelle auch nochmal kurz darauf hinweisen, dass wir immer noch sehr viel Krankenhaus, dass immer noch sehr viel Fleisch im Krankenhaus serviert wird und wir auch da wieder letztens erst in Kontakt gekommen sind, als nämlich unser Opa im Krankenhaus war. Da war auch immer alles Fleisch und die Hälfte wurde nur gegessen. Und das ist einfach nicht mehr notwendig, glaube ich, heute. Das kann man an dieser Stelle auch nochmal kurz anfügen. Außerdem gab es damals, glaube ich, das erste Mal zu einer Folge 2 Reels, nämlich ein Info-Reel über die Folge und ein Reel, wo ich gesagt habe, was ich immer zum Frühstück esse. Und das ist jetzt auch meine Frage, liebe Julia. Kannst du dich noch an die Zutatenliste erinnern, was ich so in meine Overnight-Oats reingemacht habe, die ich damals im Reel vorgestellt habe?
Also ich weiß nur, eine Zutat, die auf jeden Fall hängen geblieben ist, weil die habe ich mir dann abgeguckt von dir, waren nämlich diese getrockneten Ananas, die du dann immer klein schneidest und dann werden die so matschig im Porridge und das ist sehr lecker. Und dann noch andere Sachen. Kokosflocken, keine Ahnung.
Ja, Kokosflocken ist auch dabei.
Irgendwas mit Nüssen?
Ja, Nüsse ist optional, also aktuell schon, aber genannt wurde es damals nicht.
Apfel.
Apfel, ja, Obst, Banane, dann habe ich immer noch einen Löffel Proteinpulver reingemacht und es dann mit einer pflanzlichen Milch geschüttelt. Aber ich würde jetzt einfach mal, weil ich auch, wie gesagt, es ist die Zeit des Jahres, wo man Nächstenliebe zeigt, deswegen gebe ich da wieder den Punkt. Gut, aber auch dieses sehr verstörende Reel könnt ihr bis zum heutigen Tag noch im Internet finden.
Ja. Ich fand's ganz witzig.
Ja, ich fand's, als ich es aufgenommen habe, war ich auch witzig, aber ich finde es mit den Reels ist das wirklich, kann ich auch mal hier sagen, ist wirklich, fällt mir jedes Mal wieder schwer.
Was uns nicht so schwer gefallen ist, ist die Hausarztmangelfolge, Schicksal der Hausarztpraxen, ebenfalls im April erschienen. Auch da wieder ein ganz spannender Interviewpartner, der selber Arzt in Weiterbildung für Allgemeinmedizin ist aktuell. Vielen Dank an der Stelle nochmal an dich, Shahab, dass du uns da nochmal deine Eindrücke auch geschildert hast. Das ging ja vor allem primär erstmal darum, dass ja immer wieder die Zahl aufploppt, dass schon aktuell wieder 5000 Hausärztinnen in ganz Deutschland fehlen und dass ja viele jetzt noch in Rente gehen werden und dass der Nachwuchs einfach nicht gesichert ist. Das war auch kürzlich tatsächlich mal wieder in den Medien gewesen, als das Ampelaus bekannt gegeben wurde, wo es eben dann auch Forderungen und Drängen von verschiedenen Hausärztinnen gab, dass doch jetzt doch nochmal die postulierte Reform schon umgesetzt wird, welche in dem Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz angesprochen wurde. Da ging es unter anderem um die Endbudgetierung, um die Umstellung von Quartals- auf Jahrespauschalen und es ging um die Schaffung von XXX Studienplätzen pro Jahr.
Weißt du noch? Das war relativ wenig, muss man sagen. Also ich glaube, es war so, dass man das war runtergebrochen, dann pro Uni wäre das ziemlich wenig gewesen, aber also ich sage jetzt mal 5000.
Ja, das ist richtig, Felix.
Sehr gut.
Sehr gut.
Sehr gut.
Sehr gut.
Aber ist ein Applaus für mich selbst.
Ja, aber das wurde, glaube ich, ja schon mal postuliert, dass es auf jeden Fall nicht kommen wird.
Ja, das glaube ich. Wie gesagt, dann ist ja wirklich auch so, wer jeder, der mal Medizin studiert hat, was das bedeutet, ne? Da müssen, selbst wenn es nur 50 Leute pro Semester sind, müssen einfach so 10 Körperspender mehr, da brauchst du super viel mehr Platz am Prep-Tisch und diese ganzen Unis sind nicht darauf ausgelegt, also das ist sowieso schon immer alles knapp und das ist nicht so einfach umzusetzen. Gut, das war glaube ich auch unsere Jubiläumsfolge, wenn ich mich richtig erinnere. Die müsste die Einjahresfolge gewesen sein.
Das ungefähr. Kann sein, ja, das stimmt.
Und da hat sich damals auch so eine kleine Podcast-Freundschaft, aber eine Instagram-Freundschaft zumindest mit dem Weiterbildungszentrum Mittelhessen gegründet, weißt du es noch?
Ja, KV, das Das oder? Kompetenzzentrum Weiterbildung.
Kompetenzzentrum Weiterbildung Mittelhessen, so ist es korrekt.
Hier von der Uni Frankfurt. Ja. Liebe Grüße auch an der Stelle nochmal. Also wir freuen uns jedes Mal. Also ich gucke und höre mir auch den Podcast immer regelmäßig an.
Ja.
Und ja, es sind gewisse Parallelen da, muss man sagen.
Das stimmt. Ja, je nachdem, wie wir uns persönlich weiterentwickeln, kannst du ja auch mal einen Podcast geben. Mal sehen.
Mal sehen.
Auf jeden Fall. Haben wir dann gedacht, wir wollen nochmal in der Hausarztpraxis bleiben und haben noch eine zweite Folge hinterher gefeuert, dann am 2. Mai mit Hausarztpraxis 101 von HZV bis IGEL, bis IGEL, Leistung, individuelle Gesundheitsleistung. Eine Folge, wo ich persönlich viel gelernt habe, aber ich muss ehrlicherweise sagen, und da bin ich auch transparent, ich fand es tendenziell eine unserer schlechteren Folgen. Ich weiß nicht, das ist manchmal das Problem, da können wir auch mal hier drüber reden. Wir machen ja immer Folgen, wo wir sehr viel Infos herausfinden und wir haben dann einfach manchmal so viel Infos oder Input, dass wir denken, wir können euch ja auch nicht viel mehr als eine Stunde immer zumuten oder mir fällt es auch schwer, das dann irgendwie vorzutragen und für dich ist es wahrscheinlich nicht anders und da wollten wir halt unbedingt noch ein bisschen was zu sagen, aber am Ende des Tages dann irgendwie so ein bisschen so eine Mixed-Episode draus geworden und war nicht so richtig Fisch, nicht Fleisch. Ich habe trotzdem was, also ich persönlich kann immer was mitnehmen und ich hoffe, ihr auch da draußen. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Lernprozess, den wir noch halt durchmachen, wo wir auch was lernen können, wie wir uns verbessern können. Auf jeden Fall gibt es auch natürlich zu der Folge eine Frage. Und zwar lautet die Frage: Die Julia hat dann am Ende der Folge im Outro, weil auch das wollen wir natürlich an der Stelle hier respektieren, etwas vorgelesen. Und zwar hatte sie ein Buch, nämlich das auf Messerschneide vom guten Kollegen Julius Hacketal.
Ja.
Und da kannst du auch mal wieder was draus vorlesen. Der hat ja auch viel Kritik geübt an seinen Kolleginnen und Kollegen.
Das war ein Kämpfer auch.
Das war ein Kämpfer.
Wirklichmacher.
Genau. Und der hat, also ich habe auch hier wieder zwei Fragen vorbereitet, weil die könnte ein bisschen spezifisch sein. Aber du hattest es damals halt so explizit in die Notiz reingeschrieben. Deswegen frage ich dich, wofür ist der denn medizinisch bekannt geworden, der Herr Hacketal?
Der hatte auch so einen Femurnagel oder irgendwas entwickelt.
Ja, so, das geht schon in die richtige Richtung.
Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Der Hacketal-Nagel oder so hieß es auch.
Ja, Hacketal-Nagelung ist korrekt. Ja. Und zwar, das sind so Bündelnägel als Osteosyntheseverfahren. Also jeder, der Knochenbruch, den kannst du ja quasi was in den Knochen reinstecken, um das sozusagen von innen zu schienen.
Ja.
Und die Hacketal-Nagelung war quasi, dass du dir den ganzen Knochen vollgestopft hast, so Bündelnägel.
Mhm. Ja.
Also den Punkt gebe ich dir, Julia. Ja. Meine alternative Frage wäre gewesen, wenn ich, weil ich, als ich mir das durchgelesen habe, ist mir aufgefallen, der Typ hat ja einen ganz anderen Namen auch gehabt eigentlich, ne? Das haben wir gar nicht gesagt. Das war sein Drittname und der hieß eigentlich Karl Heinrich.
Ja, ja.
Julius Hacketal. Und dann in manchen Quellen, weil ich, wie du dann wieder ins nächste Rabbit Hole gefallen bin, wie mit den Treadwives, dann komme ich da und denke so, hä, hat Julia den falschen Namen damals gesagt? Aber nee, es war nur sein Drittname und der wurde von der Familie dann irgendwie so genannt. Naja, gut. Vielleicht war er zufällig auch in der NSDAP und dann musste er dann
man weiß es
Rebranding
nicht.
Machen nach dem Zweiten Weltkrieg. Egal, darum soll es heute nicht gehen.
Gott sei Dank hast du die erste Frage gestellt.
Ja.
Dieser Folge hat sich im Mai dann angeschlossen, unsere Rassismus-Folge Zeit für mehr Awareness. Da ging es vor allem auch um diese Längsschnittstudie, die von im Rahmen des Nadira-Berichts Rassismus und seine Symptome veröffentlicht wurde. Da gab es Umfragen an Menschen mit Migrationshintergrund, und da kam raus, dass sie sich im deutschen Gesundheitssystem doch ziemlich häufig diskriminiert fühlen und das auch zum Teil dazu führt, dass Menschen den Arzt tatsächlich meiden. Schockierende Zahlen finde ich auch eine sehr lohnenswerte Folge tatsächlich. Und meine Frage zu dieser Folge an dich: Wie viele Ärzte in Deutschland haben einen Migrationshintergrund?
In Prozent?
Geschätzt? Nee, absolute Zahl. Ungefähr.
Absolute Zahlen, wie viele Ärzte einen Migrationshintergrund haben.
Mhm. Also ich sag mal...
Nee, warte,
ich habe eine
Größenordnung im Kopf und ich gehe aufs Ganze, ich sag 30.000.
Nein, das ist falsch.
Mehr?
Es ist doppelt so viel.
60.000? Mhm. Ah, schade.
Genau, aber tatsächlich nicht, also wir hatten auch da zu dieser Folge nochmal, fand ich auch, das hat mich auch super gefreut, weil wir da ja damals von einer Patientin, mit der ich über den Podcast ja gesprochen hatte, diesen aus der Apothekerzeitschrift diesen Ausschnitt bekommen hat.
Ja, den weißt du, so gekriegt.
Genau.
Ja.
Und da ging es ja auch darum, also eben genau, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund im Gesundheitssystem arbeiten. Und da war eben diese Zahl auch drin, wie viele Ärzte das betrifft. Und 2013 waren es nämlich noch 30.000 gewesen circa.
Ja.
Und innerhalb von 10 Jahren hat sich die Zahl aber fast verdoppelt. Ne?
Und ich glaube, wir sind darauf angewiesen, dass sie weiter steigt.
Ja.
Sehr gut. Gut, und dann liegst du jetzt ganz schön in Front, Julia.
Ja, was haben wir für einen Zwischenstand?
Also, wenn ich richtig mitgezählt habe, 120 ist bei mir und 80 bei dir.
Okay. Na,
aber ihr spendet ja auch privat immer noch viel. Naja.
Anyways. Geht ja nur ums Gewinnen.
Ich weiß.
ja.
Du hast noch etwas, was sich hier anschließt bei dir, Julia.
Genau. Ich bin gerade wieder verrutscht, aber ist kein Problem. Genau. Es geht, wie Felix ja schon gesagt hat, hier auch immer mal wieder um unsere Little Wins und da habe ich 2024 auch tatsächlich einige zu nennen, muss man sagen. Persönlich erstmal, weil ich das auch häufig diskutiert hatte mit anderen KollegInnen, die zum Beispiel auch in der Chirurgie arbeiten oder angefangen haben, diesen Schritt zu wagen, nochmal was anderes zu machen und eben in die innere Medizin zu gehen, wie ich es jetzt ja gemacht habe. Und das für mich persönlich war ein sehr großer Win, weil es wirklich einen enormen Wissenszuwachs einfach nochmal gab und ich glaube, das ist wirklich auch teilweise einfach Basiswissen, was man echt nur jedem empfehlen kann und ich finde der Schritt, ich glaube natürlich ist es immer beängstigend, wenn man nach 3 Jahren, wo man sich wohlgefühlt hat, nochmal was Neues wagt, hat sich definitiv gelohnt, ne? Also das kann ich nur sagen, wenn man so Luftschlösser baut für sich selber oder Ideen hat, wie man sich vielleicht nochmal persönlich weiterentwickeln kann, wagt den Schritt, das hat sich wirklich gelohnt.
Also Mut zur Veränderung.
Ja, genau. Dann auch Ja, wir persönlich in unserer Abteilung hatten einen kleinen Erfolg. Ich weiß gar nicht, ob ich davon mal irgendwann berichtet hatte in diesem Podcast, aber wir hatten diverse Auseinandersetzungen auch mit unserer Geschäftsführung, weil wir haben ja einen Vertrag, der jetzt sich nicht nach den VKA-Verträgen, also orientiert, ja, aber es ist kein VKA-Vertrag, wie es ja jetzt der Marburger Bund an so vielen Krankenhäusern in Deutschland kommunal durchgesetzt hat. Und da war nämlich irgendwann mal aufgefallen, dass für dieses ganze Haus Bereitschaftsdienstzuschläge unterschlagen wurden.
Oh je.
Und ja, und man weiß nicht, ob aus Versehen oder wie auch immer.
Das war bestimmt keine Absicht.
Bestimmt nicht. Auf jeden Fall haben wir darauf hingewiesen. Es hat eine Weile gedauert, aber letztlich haben wir da recht bekommen, dass das ein Fehler ist und die Pauschalen wurden dann ja auf viel Zutun aus Assistentenschaft, muss man auch ganz klar sagen. Also ja, wir haben da wenig Unterstützung leider sonst bekommen von anderen Ärzten. Und das hat geklappt, das fand ich ziemlich cool.
Habt ihr es auch 6 Monate rückwirkend bekommen?
Nein.
Also, aber ihr habt
es. Ja, aber es wurde jetzt auf jeden Fall umgesetzt, geändert. Genau, es ist aufgefallen, der Fehler, und es wird umgesetzt. Und ich fand das auch einfach ein schönes Erfolgserlebnis für die gesamte Abteilung, dass man sich da halt auch einsetzt und auch was bewirken kann. Ne? Deswegen auch da, und Leute, bitte guckt eure Abrechnung an.
Lernt.
Wirklich. Man möchte hier niemandem was unterstellen, aber es ist halt einfach anscheinend ein ultra kompliziertes Abrechnungssystem für Ärzte und es passieren so viele Fehler.
Immer
schaut
wieder
einfach nach. Ja, genau. Dann habe ich ja auch tatsächlich mich ein bisschen beim Marburger Bund jetzt engagiert gehabt dieses Jahr noch. Und was ich da auch ein sehr positives Learning noch fand, war, dass wir ja gleich von Anfang an über die Weiterbildung der Assistenzärzte jetzt zumindest hier in Hessen diskutiert haben und auch festgestellt haben, manchen sagt zwar, es gibt ja so ein E-Log-Buch, wo man eben seine Weiterbildung dokumentiert und dann letztendlich auch einreichen muss, um den Facharzt machen zu können. Und da fallen, glaube ich, allen Menschen, die sich in Weiterbildung befinden, viele Dinge auf, die nicht so optimal laufen. Und da gab es auch eine Umfrage, die wir dann etabliert hatten, hessenweit. Und da haben viele Leute mitgemacht. Und es hat auch letztendlich dazu geführt, dass jetzt zumindest ein Antrag gestellt wurde, auch dass auch dieses E-Log-Buch hoffentlich nochmal
angepasst wird,
optimiert wird.
Ja.
Genau.
Das ist eine gute Sache.
Ja, an dieser Stelle nochmal, wer Lust hat, sich oder Ideen hat oder Dinge stören, das ist wirklich das Netzwerktreffen für junge Ärzte und Ärztinnen. Das ist wirklich schön, um sich auszutauschen, auf der einen Seite zu connecten und eben auch, um was zu bewegen. Also je mehr, desto besser. Kann ich ja immer wieder sein.
Nur gemeinsam sind wir stark.
Ja.
Stark ist, also ein Zustand, wo man nicht mehr stark ist, ist, wenn man alt ist. Das war dann, ging es um Folge 29, nämlich Senioren im Fokus, Medizin des Alterns, wo wir uns mal ein bisschen den Kosmos der Geriatrie angeschaut haben oder besonders, sag ich mal, da einen Fokus drauf gelegt haben. Da hat mir ein bisschen bei der Folge rückblickend dann das Interview gefehlt. Ich weiß nicht, ich glaube, da war ich damals auch einfach noch zu kurz in der Abteilung, dann kam das nicht zustande, beziehungsweise ich habe mich nicht drum gekümmert, muss ich auch ehrlicherweise an der Stelle sagen. Aber ist für mich auch eins der Themengebiete des Jahres irgendwie gewesen, habe ich viel dazugelernt, auch zu schätzen gelernt, muss ich ehrlicherweise sagen, auch im Hinblick auf die Entwicklung mit unserem Großvater, die wir hier zum Teil auch berichtet haben. Und hier kommt aber bestimmt noch eine Folge zum Seniorenheim, das kann man an der Stelle schon mal spoilern. Und auch nochmal vielen Dank für die ganzen lieben Geriater, die sich auch die Folgen hier angehört haben und den Podcast jetzt auch mit begleiten. Liebe Grüße an dieser Stelle. So, Julia, da wollen wir aber jetzt auch nochmal eine Frage stellen zum demografischen Wandel an der Stelle. Und zwar haben wir eine Entwicklung, ja, das kann man ja nochmal kurz sagen, wo wir einen Zuwachs noch haben werden von circa 4 Millionen mehr Menschen, die sich im Rentenalter befinden, also älter sind als 67 bis 2035.
Mhm.
Und dann ist jetzt meine Frage, wie viele alte Menschen haben wir denn dann in Deutschland über 67, 2035, wo denn unser Plateau ist?
Über 67.
Genau, also es nimmt
jetzt
in den nächsten Jahren.
Ich sage, absolute Zahl?
Ja.
30 Millionen.
20 Millionen.
Ja.
Nein, das zählt nicht.
Verdammt.
Naja gut, also auf jeden Fall, das ist halt ein Trend, den wir jetzt noch begleiten müssen und dann am Ende des Tages uns um die ganzen alten Leute da kümmern werden müssen im medizinischen und im gesellschaftlichen Sinne. Und wie gesagt, fand es eine gute Folge. Gerne da auch nochmal reinhören.
Genau. Dann ging es weiter. Klima und Gesundheit. Mehr als nur Sonnenbrand. Da haben wir uns, anders als in der Folge vom Jahr davor, Klimakrise Krankenhaus, nochmal mit den Auswirkungen gesundheitlich vom Klima auf den Menschen beschäftigt. Und auch da hatten wir einen spannenden Interviewpartner oder Partnerin, besser gesagt. Liebe Grüße auch nochmal an der Stelle an die Astrid, die sich da mit uns getroffen hat und als Mitglied der Health for Future Ortsgruppe in Frankfurt ja nochmal Aufschlüsse gegeben hat, was die Aufklärung diesbezüglich hierzulande betrifft und was man eben schon jetzt für vulnerable Gruppen mit Hilfsangeboten entgegensetzt, den Extremwettersituationen. Fand ich persönlich also immer noch eine Folge, auch die ich informativ einfach sehr, sehr gut fand und auch sehr relevant finde nach wie vor. Also ich glaube, ja. An der Stelle meine Frage, das ist eigentlich eine sehr einfache Frage jetzt für dich, aber Felix.
Ja.
Seit Beginn der Wetteraufzeichnung, welches war das heißeste Jahr global gesehen?
Das ist ja eine Fangfrage, oder?
Wieso?
Ja, also wenn alle Daten schon vorliegen, dann dieses Jahr, ansonsten 2023.
Du hast recht, 2024.
Okay, gut.
Das kann ich so ein bisschen in die Irre führen.
Und hast du gedacht, dass ich 1945 gesagt, weil da zwei Atombomben gefallen sind?
Aber so 2021, keine Ahnung.
Ja, okay, gut.
Nur weil man ja so ein bisschen, der Sommer war so regnerisch und dann.
Okay, wir sind wieder Even Steven.
Okay.
Und wir schauen auf die nächste Folge. Und zwar ging es da um das Thema Marburger Bund. Hashtag gemeinsam mehr bewegen. Ist das noch der aktuelle Hashtag Marburger Bunds? Okay. Da muss man halt auch aufpassen. Ne? Bei der Nationalmannschaft war ja auch ganz lange die Mannschaft und es hat sich dann irgendwann ein bisschen abgenutzt. Da muss man überlegen, ob man da nochmal eine von zwei Hashtag-Folgen, die nächste Hashtag-Folge ist die übernächste. Also Hashtag gemeinsam mehr bewegen. Julia hat da den Bärenanteil geleistet in einem tollen Interview mit dem Rechtsanwalt Andreas Wagner, der uns mal einen Einblick gegeben hat und auch viele interessante Fragen beantwortet hat, die euch da draußen hoffentlich auch ein bisschen weitergeholfen haben. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal und liebe Grüße. Und vielleicht kommt ja da auch nochmal eine Folge, könnte ich mir gut vorstellen zumindest. Da gibt es ja noch interessante Themengebiete, die man da mal besprechen könnte. An der Stelle kann ich ja auch nochmal sagen, dass ich auch aktuell wieder im Kontakt mit Marburger Bund bin. Da sage ich nachher noch ein bisschen was zu, aber da bin ich auf jeden Fall auch wieder im regen Austausch wegen der Weiterbildungsermächtigung bei mir im Krankenhaus. So, jetzt wollen wir aber nochmal auf die Frage schauen. Ich glaube, das ist auch eine Frage, die du gut beantworten kannst. Und zwar, der Marburger Bund ist natürlich in Marburg gegründet worden. Kannst du dich noch ans Gründungsjahr erinnern?
Oh.
Du als alte Marburgerin, ja. Ne? Unser Vater auch in Marburg steht, war auch am Wochenende wieder in Marburg, also Julia.
Ja, aber das ist ja lange, also ich weiß gar nicht, ich sage jetzt einfach mal 1982.
Also ja, da habe ich schon mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann ich dir nicht mal aus Mitleid noch einen Punkt geben. 1947.
Junge, das ist ja super alt.
Deswegen, es gibt Dinge, die haben schon richtig, was geleistet. Und da die ersten Erfolge waren ja schon 1960 und so weiter. Ne? Das haben wir, wie gesagt, auch an der Stelle kann man da gerne nochmal rein.
Haben wir auch, ja genau, wollte ich gerade sagen. Da habe ich schlecht. Ist einfach schlecht gewesen von mir jetzt.
Damit gehe ich jetzt wieder, beziehungsweise in Führung so oder so, aber.
Ja, aber du stellst auch schwere Fragen. Guck mal, ich habe jetzt hier nächste Folge.
Ich habe schon gedacht,
jetzt nächste Folge hier, ne?
Ja.
Impfen, schütze dich und deinen Nächsten. Auch eine sehr gute Folge gewesen. Hat letztendlich der Anlass war gewesen, der 50. Geburtstag des erweiterten Impfprogramms. Wir haben die verschiedenen Impfempfehlungen der STIKO aktuell besprochen und vorgestellt und auch ein bisschen nochmal Einblicke über mögliche Komplikationen gegeben. Ich fand das mit den Mythen auch sehr, sehr cool.
Ja.
Also haben wir uns auch letztendlich nur abgeguckt, muss man sagen, ne? Aber war cool.
Hat sich das Robert-Koch-Institut cool überlegt oder STIKO oder beides zusammen?
Ja, weiß ich jetzt auch gar nicht mehr.
Guck da einfach nochmal in die Quellen.
Genau, also wir haben es verlinkt auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, ich habe dann auch so ein kleines Reel dazu gemacht, wie wir es jetzt ja dieses Jahr zu jeder Folge eigentlich durchgezogen haben. Und da ist meine Frage an dich. Ich habe den Impfausweis hochgehalten.
Ja.
Von wann ist mein Impfausweis?
Von 1994.
Das ist richtig. Aber ich finde das nicht selbstverständlich.
Wieso?
Hä, wie viele Leute ihren Impfausweis schon verloren haben und keine Ahnung, sich nochmal neu ausstellen lassen. Und ich muss sagen, ich werde da auch nach wie vor häufig drauf angesprochen, wenn ich da so beim Betriebsarzt wieder bin und den vorlegen muss, werde ich immer gelobt dafür, wie gut der geführt ist und Also da auch nochmal Danke an unsere Mutter, muss man auch ganz ehrlich sagen.
Das stimmt.
Weil der ist 1A, ne? Der ist nicht abgeflattert und nix, ne? Ja. Also der überlebt mich.
Dafür gebe ich dir nochmal das Airhorn. Okay. Sehr gut, also das, ja, ich fand es auch, wie gesagt, eine schöne Folge.
Mhm.
Dann ging es weiter am 1. August 2024, Erste Hilfe. Unser zweiter Hashtag, Restart a Heart. Der Restart a Heart Day, den habe ich mir fest im Kalender eingetragen. Auf jeden Fall fand ich das eine sehr wichtige Folge mit vielen Problemen, die mir so nicht bewusst waren. Insbesondere was so wieder der europäische Vergleich anbelangt und dass wir da so schlecht sind in der Notfallversorgung, beziehungsweise auch im Kontrast zu unseren lieben Nachbarn in Österreich da so hinterherhängen. Da hatten wir einen sehr interessanten Beitrag oder eine Dokumentation gesehen über Niederösterreich, die den Rettungsdienst da reformiert haben. Und da gab es ja ein Interview mit Christoph Schweiker, der auch dann einen legendären Satz gesagt hat, nämlich, na schaut dir das an, bist tot bei den Zahlen in Deutschland. Also, da bist du schneller tot, als dir lieb ist. Und da schließt sich auch meine Frage dran an. Ich denke, das ist jetzt auch wieder eine lösbare Aufgabe. Und zwar haben wir ja gesagt, wie schnell es dann zu Organschäden kommen kann in der Folge und wann wir dann sozusagen mit dem Eintreffen der Ersthelfer rechnen können in Deutschland. Ne? Die Zeit liegt häufig in Deutschland schon bei über 10 Minuten und bei 10 Minuten hast du nahezu keine Überlebenschance mehr.
Mhm.
Hirntod nach 5 Minuten 30 und als erstes kackt ja unser Gehirn ab nach 2 Minuten. So, da bleiben jetzt ja nur noch 2 Minuten übrig, entweder 3 oder 4 Minuten, Julia. Wann entstehen Schäden an den oder irreversible Schäden an unseren Drüsen, Hormondrüsen, Schilddrüse, Bauchspeicheldrüse. Irreversible Schäden. Also das sind 50-50 Fragen.
Ja. Hier.
Richtig, 4 Minuten. Na gut, du musst es jetzt nur überlegen, es ist jetzt eher etwas, was noch ein Minütchen länger ohne Blut auskommt oder nicht.
Junge.
Aber da wieder.
Nervenkitzel pur.
Und da muss ich auch nochmal ganz transparent sagen, da habe ich damals meine Hausaufgaben nicht richtig gemacht. Da hatten wir mit diesem Hausaufgaben-Game ein bisschen angefangen. Mhm. Und ich habe den wegen dem in Darmstadt nicht vorhandenen Ersthelfer-App, da habe ich ja damals auch mit ganz vielen gesprochen, aber habe bis jetzt immer noch nicht mit dem Leiter der Rettungsdienststelle in Darmstadt gesprochen, über die, warum es keine Ersthelfer-App gibt. Da muss ich mir an die eigene Nase fassen.
Neujahrsvorsatz.
Genau, guter Vorsatz. So, wie ging es weiter? Ach nee, beziehungsweise ich muss ja an der Stelle noch meine Little Wins sagen. Was mir positiv dieses Jahr auf die Füße gefallen ist, ist mein, auch wieder, das Engagement ist nicht immer umsonst. Ich habe schon damit oder aktiv damit gearbeitet, dass wir eine PA bei uns in der Abteilung integriert haben, beziehungsweise eine PA, die sich noch in Ausbildung findet, aber jetzt aktiv bei uns mitarbeitet. Da bin ich auch sehr dankbar für. Liebe Grüße an dieser Stelle. Dann die Hitzeschutzpräsentation, die bei uns auch in der ZNA an so einem Fernseher jetzt immer läuft. Die musste zwar stark angepasst werden, aber die hat nicht mehr die schönen Hintergründe, die ich damals auch für die Folgenpost genommen habe. Dann auch, dass wir eine Osteoporose-Empfehlung aussprechen bei uns in den Arztbriefen, was auch von den Geriatern sehr zu schätzen gewusst wurde. Und noch eine Abschaffung von einem Zwischendienst, der im Krankenhaus sehr unbeliebt war. Da habe ich mich auch für eingesetzt. So, das sind meine kleinen Engagements. Dafür kriege ich jetzt einen Fistbump von der Julia.
Sehr gut. Großer Beifall. Etwas weniger Beifall hat Folge 34 geerntet. Heilpraktiker praktizieren ohne Ausbildung. Im August haben wir da einmal diese Berufsgruppe beleuchtet und ja, ziemlich viel nochmal darüber erfahren, auch wie man ein Heilpraktiker oder Heilpraktikerin wird. Und sehen das nach wie vor ja mit sehr kritischen Augen, muss man sagen. Ich glaube, als Arzt oder Ärztin ist es einfach so.
Ja.
Genau, da haben wir ja auch ein bisschen negatives Feedback bekommen für die Folge, zu Recht. Also
klar,
das ist, glaube ich, ein Thema, wo sich eben Meinungen bilden und auch bitte kundgetan werden sollen. Aber nichtsdestotrotz glauben wir beide schon daran, dass dieses Gesetz, was aus früheren Zeiten noch sehr, oder aus früheren Zeiten stammt, auf jeden Fall reformiert werden sollte. Nichtsdestotrotz,
zwar grundlegend.
Ja, definitiv. Nichtsdestotrotz, wir haben ja, wie gesagt, einmal beschrieben, wie man denn diese Berufsbezeichnung erwirbt. Und da wollte ich dich fragen, erinnerst du dich noch an die 4 Voraussetzungen, die man erbringen musste, um Heilpraktiker zu werden?
Hauptschulabschluss?
Ja.
Man darf nicht vorbestraft sein?
Ja.
Also das waren auf jeden Fall 2 Sachen.
Ja, das sind 2 sehr. Eine Sache, also die eine hatte ich jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm, aber die eine Sache noch.
Ja, dann, mit der Ausbildung, das war ja nicht Pflicht.
Nee, genau. Kannst,
dann, ich muss weiter überlegen, auch nicht das...
Eher sowas dass man Bananes.
Frei von psychischen Krankheiten sein muss.
Tatsächlich, okay, da war ich nicht mehr drauf gekommen, ja. Als ich drüber nachgedacht
habe. Und noch was anderes, und zwar volljährig.
Ein bisschen mehr als volljährig.
Über 21.
25.
Ah,
okay. Okay, kriegst du den Punkt, aber.
Nein,
nee, doch.
Schon, ist schon okay.
Okay.
Ist schon okay. Naja, gut.
Ich hätte dir gegeben.
Und nochmal Applaus hinterher. Naja.
Ja, okay.
Ihr merkt gut, schon, ja. Wie viel Spaß mir das immer macht, hier auf dieses Soundpad zu rücken.
Ja.
Gut. Gut, du hättest jetzt gleich ziehen können, jetzt hast du wieder ein. 120 Tacken auf der Kante.
Ja, aber er entspurt jetzt gleich.
Das war dann unsere letzte Doppelfolge in dem Sinne. Wir haben ja manchmal so thematische Doppelfolgen gehabt, auch dieses Jahr. Manchmal besser, manchmal schlechter. Die Folge fand ich auf jeden Fall nochmal sehr gut. Oder ich kann mich jetzt hier, wir wollen es ja nicht die ganze Zeit selber loben, aber ich fand es eine wichtige Folge, das ist wichtig, darüber auch nochmal zu reden. Und zwar alternative Heilmethoden, alles nur Placebo, Fragezeichen, Antwort ja. Die ist am 5. September 2024 erschienen. Fand ich auch solche Folgen, wo wir halt mehrere kleine Themen haben, finde ich immer ganz nett, weil man da einfach auch ein bisschen Abwechslung immer drin hat. Und wir weisen da halt oder stellen ein paar verschiedene alternative Heilmethoden vor, unter anderem die Batch-Blüten. Das ist auch immer noch einer meiner liebsten Fun-Facts, dass der Typ halt aus England kam und Batch hieß und nicht Bach und es nichts mit dem deutschen Bach zu tun hat, was ja immer noch alle Leute hier denken. Ist ein guter Fun-Fact für jede WG-Party, könnt ihr euch merken. Außerdem an dieser Stelle nochmal eine Buchempfehlung von dem Science Cops Podcast, den ich auch immer sehr gern höre. Meiner Tante hat es geholfen, die haben ein Buch geschrieben über alternative Heilmethoden. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe es mir schon vorbestellt. Nun aber zu meiner Frage. Liebe Julia, muss hier immer die Notiz wechseln. Liebe Julia, kannst du dich noch daran erinnern, was wir damals für Heilverfahren vorgestellt haben?
Mhm.
Eine habe ich ja gerade gesagt.
Ja, also ich hatte auf jeden Fall Kinesiotape, Weihrauch.
Ja.
Ich hatte nur zwei, ne? Hatte ich drei?
Sprich weiter.
Also das hatte ich. Du hattest die Batchblüten.
Ja.
Und du hattest...
Ich habe auch so ein...
Warte, ich komme drauf. Zaubersprüche? Was soll das sein? Zirp, zirp.
Grillenzirpen. Okay, wir lösen es jetzt auch ja. An der Stelle. Schüsslersalze.
Ah, verdammt.
Und außerdem hast du die ein- und ausleitenden Verfahren noch vergessen, die du auch noch vorgestellt hast mit Jim Schröpfen und so weiter.
Wegen Olympia.
Naja, Julia, das tut mir leid. Da muss ich jetzt aber, so großzügig wie du gerade warst, so streng muss ich jetzt mit dir sein.
Toll.
Also das ist, geht ja hier in eine ganz klare Richtung.
Das spornt mich nur an, du.
Okay, dann bin ich mal auf deine nächste Frage gespannt.
Dann im Anschluss ging es um das Thema Organspende, was in Deutschland schiefläuft. Da haben wir ja, wie Felix es ja eben auch schon in den News gesagt hat, darüber gesprochen, wie es aktuell in Deutschland etabliert ist, wie Organspende vonstatten geht, dass man immer noch zustimmen muss und dass aber ja eigentlich europaweit schon häufig die Widerspruchsregelung eingeführt wurde. Ja, ist ein Thema, glaube ich, wie wir auch merken, ne, wird aktuell auch im Bundestag wieder drüber diskutiert. Und meine Frage an dich. Wir hatten in dieser Folge auch einmal beschrieben, dass es keine Altersobergrenze gibt. Ne,
ja.
Und der älteste Organspender war 98 Jahre alt.
Ja.
Jetzt ist meine Frage.
Wie hieß der? Keine Ahnung.
Nein. Darum geht's nicht. Aber wie alt war der jüngste Organspender jemals?
Ja, das haben wir nicht gesagt, oder?
Haben wir auch nicht gesagt.
Aber soll ich das wissen?
Tja, ist eine Frage.
Ich hätte jetzt eher gedacht, du fragst mich, in welchem Land in Europa man gegen den Willen der Menschen ist, der Rumänien gewesen.
Nein. Das habe ich extra nachgeguckt. Das fand ich ist ein interessanter Spieleartikel gewesen. Nein.
Noch jünger.
Ganz jung.
Ja, okay, so Stammzellen.
Nee. 100 Minuten.
Hä?
Ja.
Echt?
Das war tatsächlich
Zwillinge.
Ein Fall. Ja, es war ein Fall aus England auch gewesen. Das war ein Zwillingspärchen, wo früh festgestanden hatte, dass sich der eine Zwilling nicht richtig entwickeln werden kann, weil er unter Anenzephalie litt.
Ja. Ne,
also das Gehirn und der Kopf haben sich nicht richtig entwickelt. Und da war auch die Diskussion eben gewesen von den Eltern, okay, soll man das Kind vielleicht abtreiben oder wie geht man weiter vor? Und da haben die gesagt, nein, sie werden das gebären und eben, wenn es dann halt leider versterben wird nach der Geburt, möchten sie, dass es die Organe gespendet werden. Ne? Und das hat tatsächlich eine Niere gespendet dann,
ach
dieses
so.
Kind.
Okay, so ist die Story. Ich hätte jetzt eher gedacht so, ja, keine Ahnung, Zwillinge und dann spendet ein Zwilling dem anderen was, weil es sonst nicht überlebt hätte.
Das wäre auch eine schöne Geschichte, aber die
aber so
von Teddy mit 100 Minuten ist anders verlaufen.
Okay.
Ja.
Oder nicht so schön verlaufen ist auch.
Aber erstmal, ja. Nee, du musst jetzt erstmal deinen Wow-Sound machen.
Achso, ja, stimmt.
Sehr gut.
Ja.
Das müssen wir schon auch hier
respektieren.
Ja.
Gut. Dann kam Folge 37, das war ja so über unsere Urlaubszeit und da hatte die Julia ja was ganz Besonderes auch vorbereitet, nämlich die Crime Story, der Fall Paolo Macchiarini, Julias Crime Story. Vielleicht gibt es da auch nochmal Crime Story Teil 2. Könnte ich mir zumindest vorstellen, weil der Julia hat es auf jeden Fall, also mir hat es auch viel Spaß gemacht, der Julia hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Witzig ist auf jeden Fall nochmal in der Vorgeschichte, die Julia hatte das versucht ja mit ChatGPT zu machen und hat erst gesagt, ja, das ist ja überhaupt kein Problem, das zu machen und hat danach gemerkt, ja, ich muss alles nochmal umschreiben. Und es war dann doch sehr viel Arbeit. Ich glaube, das ist immer so, wenn man was Neues ausprobiert. Und auch noch hier ein kleiner Inside-Talk. Die Julia hat ja da relativ viel von der Geschichte vorgelesen und das war auf jeden Fall eine der Folgen, wo ich am meisten schneiden musste.
Was mir auch sehr leid tut.
Unter anderem auch, weil ja die armen Opfer von der Geschichte so schwierige Namen hatten. Oh. Und zwar, Julia, und das finde ich, da gebe ich dir jetzt auch noch, das ist eine beantwortbare Frage. Und zwar, kannst du dich noch an einen Namen der Opfer erinnern? In Klammern, du darfst auch den Namen der Reporterin sagen.
Boah, die
von dem Paolo Macchiarini verarscht wurde.
Du, das ist echt, du stellst dir Fragen. Wirklich, ich gebe mir so Mühe, dir hier so richtig Antwort auf ein Serviertablett zu präsentieren. Und Du fragst mich hier so Sachen. Ich glaub's nicht.
Hey, da kommst
nicht.
Du drauf.
Mein Hirn ist ein Sieb, Felix. Was denkst du eigentlich, was da hängen bleibt?
Ja. Gut, dann kann ich dir auch nicht helfen. Ich finde, das ist eine faire Frage. Gerne dazu nochmal Bezug nehmen.
Warte, ich werde jetzt mal ganz kurz in mich kehren.
Ich lese dir dann gleich nochmal alle vor.
Nee.
Alter, Also Benita Alexander.
Oh, ja, das hätte ich jetzt gesagt.
Claudia Castillo. Andemariam Biene, das musst du ungefähr fünfmal schneiden. Das war schwer vorzulesen. Julia Tulik.
Oh,
Yesim Chetia und Chris Lyles.
Mann,
also, und dann das Mädchen und so habe ich jetzt nicht rausgeschrieben, aber da gab es noch einige mehr. Aber den Punkt kann ich dir nicht geben, Julia.
Das ist echt, ja. Mann,
so, weiter im Text.
Gut, dann, wir biegen in die Zielgerade ein. Betreuungsrecht, Entmündigung war gestern, kam Ende Oktober raus und ja, war auch wieder eine Folge mit interessanter Interviewpartnerin, nämlich der Frau Kuma Kaut. Ganz liebe Grüße an der Stelle nochmal, die uns ja dann netterweise bei sich zu Hause bzw. in ihrer Kanzlei empfangen hatte. Und zu dem Zeitpunkt war ja auch tatsächlich bei uns in der Familie mit unserem Opa dann das Betreuungsverfahren am Laufen. Deswegen haben wir da auch einiges nochmal dazugelernt. Und ich muss auch sagen, ein sehr schönes Zitat, was mir von Frau Kuma-Kaut auch immer noch im Kopf bleibt, ist einfach dieses, dass man eben als Betreuer eines Menschen nicht vor dem Menschen steht, sondern an seiner Seite oder im Idealfall sogar hinter ihm, um den Rücken zu stärken. Genau, war wirklich nochmal ein schönes Interview. Aber ich muss auch sagen, ich weiß noch genau, wie wir vor dieser Tür standen und es war schon so diese ersten kalten Tage. Ne? Also man hat so gemerkt, es kommt jetzt langsam der Herbst und ich war einfach super froh, dass ich bald in Urlaub fliege.
Ja.
Weißt du noch, wo ich hingeflogen bin?
Oman.
Richtig.
War das die Frage?
Das war die Frage einfach schon.
Okay, ja gut.
Ja, was soll ich sagen?
Da freue ich mich. Ja gut. Ich habe jetzt gedacht, du fragst nach diesen Urlaubssachen oder sowas. Weißt du, da haben wir doch so Tipps. Was waren Julias Tipps für den Urlaub oder wenn man lange im Flugzeug sitzt?
Tja.
Das hatten wir doch.
Weißt du, ich mach's, wie gesagt.
Naja gut. Liebe Grüße an die Benita Alexander nochmal an der Stelle. Okay. Gut für mich. An der Stelle kommen wir dann schon zu einer der letzten Folgen, nämlich die Krankenhausreform kommt zu spät für eine Alternative, hieß unsere Folge 39, die am 7. November diesen Jahres erschienen ist. Und da hatten wir, fand ich, ganz gutes Gespür für die Situation, nämlich, dass wir da diese Folge zum richtigen Zeitpunkt eigentlich gemacht haben, in dem ganzen Tohuwabohu, wo dann auch die Regierung zerbrochen ist und dann am Ende die Reform ja dann doch durchgekommen ist, wie wir euch berichteten. Und wir werden es bestimmt auch weiter begleiten. Jetzt, das ist aber jetzt auch eine Frage, die hast du quasi vorhin schon beantwortet. Und zwar war meine Frage, wie heißt denn jetzt am Ende das Krankenhausgesetz? Also wir sagen immer Krankenhausreform, aber das Gesetz hat ja einen richtigen Namen.
Ja.
Wie?
Das habe ich eben schon gesagt, das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz.
Richtig.
KHVVG.
Genau, sehr gut. Guck, Julia, das Hirn arbeitet noch und sagt noch das, was es
ja, aber das muss ich auch sagen, das ist ein Zungenbrecher, das habe ich so oft gesagt, weil das kann ich mir einfach gar nicht merken.
Andemariam Biene auch.
Ja, aber der Name begegnet mir tausendmal häufiger in den Nachrichten als...
Ja, okay, gut.
Ja. Egal. So, das ist jetzt auch schon die letzte Frage, die wir in unserem heutigen Quiz einmal quizzen, nämlich Physiotherapie, wenn ein System Schmerzen bereitet. Ja, das war eine Folge tatsächlich, die habt mir super, super lange schon bei uns auf der Warteliste gehabt und ja, war auch echt cool, dass die Britta sich bereit erklärt hat, nochmal die Folge mit uns zu machen und uns einen Einblick zu geben eben über die Ausbildung einer Physiotherapeutin und eines Physiotherapeuten und ja, die aktuellen Zahlen haben ja auch belegt, dass es wirklich einen absoluten Mangel in dieser Branche gibt und ich glaube, wir haben ganz gut beleuchtet, was denn definitiv verbessert werden könnte. Was die Britta auch gesagt hatte, weil ich sie ja auch gefragt habe, was sie denn Patientinnen und Patienten empfiehlt, wenn die bei ihnen ja angefangen haben mit Physiotherapie, was man denn auch zu Hause noch machen kann, um langfristig fit zu bleiben und sich ein bisschen ja, die Muskulatur zu stärken und flexibel zu sein. Und da hat sie ja die Yoga genannt, ne?
Ja.
Genau. Weißt du?
Ja, weiß ich.
Okay, weißt du noch. Felix, Verlobte macht ja auch gerne Yoga. Ja. Deswegen habe ich mir eine Frage im Yoga-Bereich rausgesucht. Und da geht es um eine Yoga-Pose. Und ich möchte von dir wissen, ob du weißt, was das für eine Pose ist.
Ja, gut.
Das ist nämlich meine Lieblingspose auch tatsächlich. Nämlich Vashisthasana. Was ist das?
Ja, okay, du sagst ja unfair. Ja. Du fragst mich Sachen, die wir nicht mehr im Podcast gemacht haben.
Ja, na, aber was ist immer eine schöne...
Vashisthasana. Also ich weiß ja immer nur das, was die Gabi so macht. Und das gucke ich mir auch mal gern an. Und helfe dabei, in die Posen zu kommen. Ich kann ja gar nicht, bin ja total ungelenkig. Vashisthasana, keine Ahnung. Die vordere,
die schaffst sogar du. Die schaffst sogar du.
Der Schneidersitz, keine Ahnung.
Fast. Es ist die Sideplank.
Ach so.
Seitstütz. Mit Vashisthasana.
Okay, perfekt.
Die Vashis, die mache ich auch mal.
Für die mit Ashley Galvin.
Ja, genau.
Liebe Grüße an der Stelle.
Ja.
Okay, das war's. Quiz, du bist uns jetzt noch was schuldig, Julia. Nämlich deine, die Fails, oder?
Meine Fails des Jahres, ja. Also nach diesem Quiz jetzt, muss man sagen, was ich leider ein bisschen verloren habe. Aber nicht schlimm, ist ja alles für einen guten Zweck. Ja, muss ich sagen, zum einen, dass ich immer krank werde in meinem Urlaub, das muss ich sagen, hat mich dieses Jahr echt extrem gewurmt. Ja. Also ich war eigentlich wirklich immer, wenn ich was vorhatte, krank, aber auch so richtig krank einfach, dass man so nicht mitmachen konnte, wie leider jetzt letzte Woche auch wieder, wo ich eine Hochzeit verpasst habe. Das hat mich echt extrem geärgert. Deswegen auch da, Felix hat es ja schon am Anfang der Folge gesagt, ich glaube, man muss wirklich mal lernen, sich früh genug rauszunehmen, wenn man halt schon irgendwie merkt, dass es einem nicht gut geht. Das bringt einfach nichts, krank zu arbeiten. Es ist, macht ja vieles Genfer kaputt, leider. Genau. Dann muss ich sagen, hatte ich auch persönlich noch ein echt niederschmetterndes Ereignis, das ist mir noch nie passiert gewesen zuvor. Da wurde ich einmal des Rassismus bezichtigt in der ZNA. Hatte ich das erzählt? Nee. Also das war auch wirklich eine absurde Situation. Es war im Sommer gewesen, da war es halt brechend voll in dieser Notaufnahme. Ja. Und es kam so ein RTW nach dem anderen. Und es gab aber auch Patienten, die natürlich im Wartebereich fußläufig gekommen sind und halt warten mussten. Ne, man kategorisiert ja, wie wir es auch gelernt hatten in unseren Folgen, immer ein bisschen die Patienten oder triagiert sie besser gesagt. Und genau, da hatte sich dann eine Patientin wiederholt beschwert und als ich die dann nochmal darauf hingewiesen hatte, dass wir halt eben hier Patienten haben, die dringlicher behandelt werden müssen, hatte sie dann letztendlich gemeint, naja, sie wüsste, was das Problem wäre, es wäre ein Rassismusproblem, weil sie halt People of Color war und ja, genau. Okay. Hatte halt gar nichts damit zu tun.
War dann ein bisschen so eine, vielleicht so eine Not.
Ja, es war halt eine junge, man muss halt sagen, ich fand es halt schon krass, weil es wirklich eine junge Patientin auch war in meinem Alter und da dachte ich mir einfach so, das ist halt so ein Bullshit-Argument.
Ja.
Also, naja. Klar. Genau, das fand ich, aber es hat mich irgendwie schon echt beschäftigt, muss ich sagen. Was ich auch sehr traurig fand, war das, was ich meinem Krankenhaus immer zugute halte, ist ja, dass sie ja schon sehr feiertagsaffin sind, ne, und immer irgendwie sich so eine süße Kleinigkeit überlegen für die verschiedenen Feiertage, wie Ostereiersuche gab es auch.
Ja.
Dann gab es auch tatsächlich Osterhasen für alle Mitarbeiter dieses Krankenhauses, außer für die Assistenzärzte. Das wurde dann erst initiiert, nachdem unsere Sekretärin darauf hingewiesen hatte, dass wir doch ein bisschen traurig wären, dass jetzt wirklich das ganze Krankenhaus Osterhasen bekommen hatte, außer wir.
Die Menschenzeit der Klasse.
Genau, das hat mich dann zum Thema Wertschätzung ein bisschen getroffen. Was mich auch echt trifft, ist wieder dieses, ich meine, wir hatten es ja auch in unserem alten Krankenhaus auch schon häufiger erlebt, aber dass tatsächlich jetzt wieder viele Menschen auch gekündigt hatten in so einem Umfeld, weil halt einfach die Arbeitsbedingungen so sind, wie sie sind. Und ich muss sagen, das ist echt was ich schon auch als Versagen des Systems empfinde, dass halt wirklich Menschen kaputt gemacht werden und deswegen zur Kündigung bewegt werden. Genau, und ja, das waren eigentlich so meine Tiefschläge.
Und jetzt halt noch, dass du im Quiz halt verloren hast.
Ist natürlich auch. Also
auf der einen Seite hochgeklagt mit den mit der Schwere der Fragen und dann Sachen fragen, die nicht mehr die nicht mehr inhaltlich behandelt wurden, ist schon stark. Könnt ihr euch ja gerne mal zu äußern. Wie gesagt, an der Stelle, die Julia-Spendensumme beläuft sich jetzt auf 120 Euro, meine auf 80. Aber weil ich ja auch was Gutes tun will, werde ich meine Spendensuppe nochmal verdoppeln auf 160 Euro. Damit ich dann auch gewonnen habe und dort noch mehr gespendet habe als Julia. Nein, wir spenden dann gemeinsam den Betrag und machen wir nochmal einen Post. Also wir freuen uns ja auch, wenn wir was Gutes tun können und das jetzt noch ein bisschen in ein kleines Event hier verpacken konnten.
Genau, sehr, sehr schöne Idee auf jeden Fall nochmal an der Stelle von dir, Felix.
Gut, jetzt müsst ihr euch leider noch was anhören, weil ich hab die letzten Tage auch nochmal genutzt, weil ich wollte was verbessern und zwar mir ein paar Jingles ausgedacht oder überlegt, die wir noch gut benutzen könnten im Podcast. Und da habe ich was vorbereitet und wir hören uns die jetzt mal an. Meine Entwürfe, die Julia hat die noch nicht gehört, ich habe die jetzt auch heute erst fertig gemacht und zwar habe ich mir was überlegt, erstmal für das Outro, was jetzt ja immer kommt an der Stelle.
Lebe glücklich, lebe froh. Jetzt kommt das AMS-Outro.
Oh so, Gott.
Soll ich es nochmal lauter abspielen? Ein bisschen leise, oder?
Hau raus.
Also die Varianten
auf
sind
die
immer
Ohren.
Sind sehr ähnlich.
Lebe glücklich, lebe froh. Jetzt kommt das AMS-Outro.
Werbung Ende.
Ich habe halt gedacht, unsere Oma hatte das ja reingeschrieben, ne, mit dem Lebe glücklich, lebe froh wie der Mops im Haferstroh. Und da habe ich gedacht, ja, was reimt sich denn auf Outro? Und dann kam mir das halt in den Kopf und dann ließ mich das nicht mehr los. Aber ich finde selber, dass es nicht so gut geworden ist.
Ich finde es eigentlich ziemlich süß. Also diese Klingklangmusik hinten dran,
ja.
Sweet.
Ja, das war auf jeden Fall das, was ich mir fürs Outro überlegt habe. Und dann habe ich mir noch was überlegt für eine Kategorie, die ich mir auch schon ganz lange mal überlegt hatte, und zwar gute Dienste, schlechte Dienste. Wir haben ja früher gern GZSZ geguckt und wir hatten das ja auch mal ganz am Anfang überlegt, also Outro-Variante. Und da wollte ich jetzt nämlich was von einem Dienst erzählen von mir, weil mir das aufgefallen ist im letzten Nachtdienst, da habe ich auch einen Jingle für gemacht. Und zwar der ist, oder zwei Varianten davon, die gehen so.
Gute Dienste, schlechte Dienste.
War das zu leise? Soll ich nochmal lauter abspielen?
Nee, man hat's verstanden.
Weil ich habe noch eine andere Variante davon gemacht, und zwar mit einem Vorangestellten.
Aber der Müde hat das doch ehrlich sein. Das ist doch die Ausnahme.
Gute Dienste, schlechte Dienste.
Das gefällt mir schon besser. Der Karl, der muss auch einfach mit rein, wirklich.
Da habe ich mir gedacht, da kann man den Karl Lauterbach nochmal mitziehen und irgendwie finde ich das ja immer noch eine witzige Äußerung mit dem müden Arzt, auch wenn das ja auch von Anno dazumals ist. Aber und wir haben ja wie gesagt gerne GZS geguckt. Ich fand's, das war nicht den besseren Jingle als den mit dem Outro.
Ich finde beide süß. Ich finde es eigentlich wirklich witzig, muss ich
ja
sagen.
Auf jeden Fall, ich kann es gar nicht, Alter. Das hat so viel Zeit gekostet.
Ja, das ist halt das Traurige daran, ja.
Und dafür ist dann sowas rausgekommen. Und das ist ja das Best Effort, ne? Das ist jetzt nicht, dass es absichtlich auf schlecht gemacht ist. Auf jeden Fall habe ich wieder erlebt, weswegen ich nachts aufstehen musste und so habe ich mir das auch ein bisschen vorgestellt, die Kategorie, wegen was man nachts wieder angerufen wurde, warum man aufstehen musste. Und zwar letzte im Dienst, hätte ich angerufen, ja, da ist einer gekommen, der ist auf die Hand gefallen. Bin ich runtergekommen, war 2 Uhr nachts oder so, komplett besoffener, zwischen 20 und 25-jähriger junger Mann, der komplett hackedicht von einem Autodach gefallen ist, auf dem er irgendwie rumgetanzt ist und der dann auf die Hand gefallen ist und sich einen nicht verschobenen Bruch von der Speiche zugezogen hat. Mhm. Und am Ende hat er sich dann die ganze Zeit nur gefragt, ja, und wie lange kann ich damit jetzt zu Hause bleiben? Also wie lang fährt man jetzt damit aus? Ich bin Mechaniker oder so, hat der gesagt. Wie lange falle ich damit aus? Und dann so, ja, safe 6 Wochen mindestens, ne? Mhm. Und dann hat er gesagt, ey, im Ernst, 6 Wochen? Ja, das ist ja mega geil. Da bin ich ja die ganze Zeit zu Hause. Und dann hat er sich so die ganze Zeit gefreut. Und dann immer noch, was man auch ganz häufig, finde ich, was einem begegnet bei Alkoholisierten, dann immer so, ja, ich bin, so schlimm bin ich doch gar nicht. So schlimm, oder? So schlimm bin ich doch nicht. Oder bin ich jetzt so, so besoffen bin ich doch gar nicht. Und dann immer nur so die Pflegekraft und ich, die da halt da waren, auch haben wir so gesagt, du bist halt komplett besoffen. Ja. Aber gut. Ja. Na gut, das fand ich auf jeden Fall. Das war das erste Mal.
Gute Dienste, schlechte Dienste.
Naja, wenigstens war der Entertainment-Faktor hoch, muss man sagen.
Ja, aber ich muss auch echt lachen, weil das dann so manche Leute, die holen mich dann auch selbst um die Uhrzeit, wenn ich eigentlich gar keinen Bock habe, ab. Also der hat mich schon emotional abgeholt, deswegen ist mir das auch im Kopf geblieben und wollte ich hier erzählen.
Sehr schön.
So, Julia, jetzt bleibt uns eigentlich gar nichts mehr anderes übrig, ne, als nochmal unsere abschließenden Worte zum Jahresende an euch zu richten. Vielleicht mal vorab, wir haben jetzt eine Minipause und am 9.1. geht es weiter mit spannenden neuen Themen und vielleicht noch eine Message da draußen, die ich hier nochmal aufgeschrieben habe an alle euch da draußen. Wir sind alle Teil des Gesundheitssystems und ne, müssen uns immer wieder mehr oder weniger vergegenwärtigen, dass wir was Gutes tun. Ne? Das finde ich auch jetzt mit dem Podcast, weil als ich mir das hier durchgeguckt habe, ist es nicht selbstverständlich, was wir machen. Wir machen das, was wir machen, am Ende freiwillig. Keiner zwingt uns dazu, wir können uns auch einen anderen Job suchen. Aber wir tun damit wirklich Gutes. Ne? Wir begegnen immer wieder Menschen, die Dankbarkeit zeigen, finde ich. Und das bedeutet einem persönlich halt dann auch immer sehr viel, finde ich. Und deswegen ist es immer schön, wenn man auch Leute trifft, die dann wertschätzen, was man macht oder auch die Arbeit der anderen wertschätzen und wir sind alle stolz auf euch und freuen uns, wenn ihr dem System erhalten bleibt, egal in welcher Funktion. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, ich rufe jedes Jahr an Weihnachten noch Patienten an. Also das finde ich eine ganz sweete Sache, das habe ich auch schon früher im alten Krankenhaus gemacht und wir kennen alle Leute, die lang irgendwie auf Station liegen und die dann vielleicht an Weihnachten alleine sind oder einfach eine schwere Zeit hatten, weil sie einen Monat im Krankenhaus waren und dann, wenn man sich an die 2, 3 Leute, die man sich noch erinnert, die habe ich dann auch letztes Jahr dann schon angerufen und dann einfach mal gefragt, hey, wie geht's Ihnen denn? Hier ist der Dr. Riemenschneider aus dem Krankenhaus, bla 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 und da freuen sich die Leute dann schon krass, wenn man sich noch an die erinnert und weiß ich nicht, das ist eine sweete Sache, fand ich und werde ich auch dieses Jahr wieder machen.
Das ist wirklich ein sehr schöner Jahresabschluss nochmal. Ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken an der Stelle, vor allem auch an alle, die uns Input gegeben haben dieses Jahr für die Folgen, die wir jetzt präsentiert hatten und nochmal Revue passieren lassen. An alle, die mitgemacht haben, vor allem auch, ne, die Zeit auch genommen haben, sich Gedanken gemacht haben, auch wie aus ihrer Sicht vielleicht das ein oder andere einfach mit kleinen Stellschrauben, wie wir es immer sagen, verbessert werden können. Genau, ich glaube, ja, es ist ein nach wie vor schönes Projekt, was uns beiden super viel Spaß macht und genau, aber ohne alle euch da draußen, die zuhören, uns Feedback geben, wie gesagt mitmachen, wäre das Ganze nicht das, was es ist. Deswegen, ja, klar. Ganz, ganz großes Dankeschön. An der Stelle vielleicht auch nochmal, wir haben eben schon mal drüber gesprochen, wie das nächste Jahr aussehen wird für unseren Podcast. Und wir haben natürlich weiterhin eine Liste mit vielen, vielen Themen drauf, die wir zum Teil auch schon vorbereitet haben und auf jeden Fall euch präsentieren möchten, die natürlich den jetzigen Folgen sehr ähneln. Wir haben aber uns auch Gedanken darüber gemacht, ob wir vielleicht das Format etwas ändern. Vielleicht nicht immer, aber manchmal kommt ein bisschen auch einfach darauf an, wie euer Interesse ist, ne? Genau. Weil die politische Lage wird sich ändern hierzulande. Wir haben, wie gesagt, ein großes Gesetz, was jetzt durchgeboxt wurde auf jeden Fall, nämlich die Krankenhausreform, die uns definitiv beschäftigen wird jetzt in nächster Zeit. Und da ist einfach unsere Frage auch an euch. Möchtet ihr mehr Infos dazu haben? Ne? Habt ihr eher Interesse daran, dass wir Folgen weitermachen wie bisher? Oder sollen wir doch eher die gesundheitspolitischen Entwicklungen noch mehr ins Auge nehmen und noch genauer betrachten, um euch da auch einfach vielleicht mehr Infos liefern zu können, kurz und knapp, wie wir es natürlich immer
sehen. Ja, genau, wie man heute auch wieder sieht. Oder habt ihr ganz andere Ideen? Also wir sind natürlich auch weiter offen für alle Vorschläge, was euch da draußen interessiert, was wir mal recherchieren sollen oder mal mit jemandem drüber reden sollen. Und genau, wir machen auf jeden Fall weiter.
Oder wenn ihr auch darüber reden wollt.
Genau,
ne?
Oder wenn ihr mitmachen wollt, weil ihr ein interessantes Thema habt, was euch umtreibt oder wo ihr euch vielleicht auch engagiert im Rhein-Main-Gebiet oder auch natürlich deutschlandweit. Und wir sind einfach gespannt, wie es weitergeht und was noch so passieren wird und was da noch kommt, was man immer so sagt. Und an der Stelle, glaube ich, kann man nicht mehr viel dem Ganzen hinzufügen, oder, liebe Julia?
Genau. Vielleicht noch eine Sache. Wie gesagt, schreibt uns diesbezüglich gerne. Wir machen, denke ich mal, auch bei unserem Social-Media-Kanal nochmal eine kleine Umfrage. Ihr findet uns bei Instagram immer noch nach wie vor bei ams-podcast. Unsere E-Mail-Adresse auf messerschneidepodcast@gmail.com für alle, die Social Media nicht nutzen und uns gerne Feedback dazu geben möchten, zu der Frage, die wir gerade gestellt haben. Very welcome und ja, wie gesagt, gerne liken weiterhin. Schenkt uns nochmal zu Weihnachten ein paar Sterne bei Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört.
Exaktamente.
Ja, vielen, vielen Dank. Schöne Weihnachten. Einen guten Rutsch.
Und wenn ihr mehr Jingles haben wollt, dann schreibt auch.
Ja, vielleicht produziert auch Felix einen Jingle für euch, wenn ihr das möchtet.
Ja, und das ist auf jeden Fall ein professioneller Jingle. Ach ja, und die Neujahrsvorsätze müssen wir dann Anfang nächster Folge noch nachrechnen.
Oh,
da habe ich ja auch noch was.
Okay.
Egal. So ist es halt.
Das ist ein kleiner Cliffhanger für die nächsten drei Wochen.
Genau. Überlegt euch selber mal einen guten Neujahrsvorsatz. Ich mache auch was für meine Gesundheit, habe ich mir überlegt. Was das sein wird. Und noch viel mehr, das erfahrt ihr in der neuen Folge. Am 9.1. wird wieder geschnitten. Schneidiert.
Schneidiert.
Auf der Schneide getanzt.